A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Vor einigen Wochen sah ich bei einer Fast- und Zeugnisversammlung in meiner Gemeinde einen kleinen Jungen hinten in einer der Banken. Er meldete sich und schließlich kam er dran. Und er kam an die Reihe, ging also vor bis zum Podium. Und dann legte er seine Hände darauf, blickte die Versammelten an, lächelte, drehte sich um, ging die Stufe wieder hinunter und den Gang wieder zurück zu Vater und Mutter. Wenn ich Sie heute Abend hier so sehe, dann denke ich an diesen kleinen Jungen. Liebe Brüder, es freut mich, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Mir kommt eine wunderbare Schriftstelle aus Kohelet in den Sinn. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das ist des Menschen Pflicht. Diese Pflicht gilt es zu erfüllen. Der legendäre General Robert E. Lee aus dem amerikanischen Bürgerkrieg hat gesagt, Pflicht ist das erhabenste Wort unserer Sprache. Mehr kann man nicht tun. Weniger darf man nicht tun wollen. Jeder von uns hat Pflichten. Jedem von uns sind im Zusammenhang mit dem heiligen Priestertum, das wir tragen, Pflichten auferlegt. Ob wir das aaronische oder das melchisedekische Priestertum tragen, von uns allen wird viel erwartet. Der Herr selbst hat unsere Pflicht in der Offenbarung über das Priestertum in wenigen Worten zusammengefasst. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass jeder junge Mann, der das Priestertum empfängt, dieses Priestertum in Ehren hält und das Vertrauen rechtfertigt, das man bei der Übertragung des Priestertums in ihn gesetzt hat. Vor 51 Jahren hörte ich William J. Critchlow Jr., den damaligen Präsidenten des Pfalz Ogden Süd, der später Assistent des Kollegiums der Zwölf wurde, in der allgemeinen Priestertumsversammlung zu den Brüdern sprechen. Er erzählte eine Geschichte, in der es um Vertrauen, Ehre und Pflicht geht. Ich möchte Ihnen heute diese Geschichte erzählen, denn heute wie damals können wir Grundlegendes daraus lernen. Rupert stand am Straßenrand und sah ungewöhnlich viele Leute vorüberhasten. Schließlich erblickte er einen seiner Freunde. »Wo laufen denn all die Leute so eilig hin?«, fragte er. Der Freund blieb stehen. »Ja, hast du es denn nicht gehört?«, fragte er. »Ich habe nichts gehört«, sagte Rupert. »Tja«, also fuhr der Freund fort, »der König hat seinen Smaragd verloren. Gestern war er auf einer Hochzeitsfeier des Adels und da trug er den Smaragd an einer dünnen Goldkette um den Hals. Irgendwie hat sich der Smaragd von der Kette gelöst. Alle suchen jetzt danach, weil der König dem Finder eine hohe Belohnung versprochen hat. Komm, wir müssen uns beeilen.« Rupert zögerte, »aber ich muss erst meine Großmutter fragen.« »So lange kann ich nicht warten. Ich will den Smaragd finden«, entgegnete sein Freund. Rupert rannte zur Hütte am Waldrand, um seine Großmutter um Erlaubnis zu bitten. »Wenn ich den Stein finde, könnten wir aus dieser feuchten Hütte ausziehen und uns ein Stück Land oben am Hügel kaufen«, beschwor er seine Großmutter. Doch Großmutter schüttelte den Kopf. »Und was ist mit den Schafen?«, fragte sie. »Schon jetzt sind sie ganz unruhig in ihrem Pferch und wollen auf die Weide. Und vergiss nicht, sie zum Wasser zu führen, wenn die Sonne hoch am Himmel steht.« Betrübt führte Rupert die Schafe auf die Weide und zu Mittag brachte er sie zum Bach im Wald. Dort setzte er sich am Wasser auf einen großen Stein. »Ach, könnte ich doch auch nach dem Smaragd des Königs suchen«, dachte er. Er senkte den Blick hinunter zum sandigen Bachbett. Plötzlich starrte er gebannt ins Wasser. Was war das? Das konnte doch gar nicht sein. Er sprang ins Wasser und seine Finger umschlossen etwas Grünes mit einem kleinen Stück Goldkette. Der Smaragd des Königs, rief er. Die Kette muss gerissen sein. Als der König im Galopp über die Brücke weiter oben geritten ist und die Strömung hat ihn dann hierher getrieben. Mit leuchtenden Augen rannte Rupert zur Hütte der Großmutter, um ihr von seinem Fund zu erzählen. Gratuliere, mein Junge, sagte sie. Aber du hättest ihn nie gefunden, wenn du nicht deine Pflicht getan und die Schafe gehütet hättest. Und Rupert wusste, dass es so war. Die Lehre aus dieser Geschichte lässt sich in dem bekannten Spruch zusammenfassen: Tu deine Pflicht und tu sie gern. Das Weitere überlass dem Herrn. Ihnen, die Sie Präsident eines Kollegiums sind oder waren, möchte ich sagen, Ihre Pflicht endet nicht am Tag Ihrer Entlassung. Die Beziehung zu den Mitgliedern Ihres Kollegiums, Ihre Verpflichtung ihnen gegenüber, besteht ein Leben lang weiter. Als ich Lehrer im aaronischen Priestertum war, wurde ich als Kollegiumspräsident berufen. Mit Hilfe und auf Drängen eines engagierten, inspirierten Beraters arbeitete ich eifrig daran, dass jeder junge Mann regelmäßig die Versammlungen besuchte. Bei zwei jungen Männern war das gar nicht so einfach. Doch unsere Ausdauer und Liebe bewegten sie schließlich dazu, zu den Versammlungen zu kommen und sich an den Aktivitäten des Kollegiums zu beteiligen. Doch dann zogen sie aus der Gemeinde weg, um zu studieren und zu arbeiten, und beide wurden wieder inaktiv. Im Lauf der Zeit habe ich diese beiden lieben Freunde oft wieder gesehen. Und dann legte ich ihnen stets die Hand auf die Schulter und sagte, ich bin immer noch dein Kollegiumspräsident und ich lasse nicht locker. Du bedeutest mir so viel und ich möchte, dass du dich der Segnungen erfreust, die man bekommt, wenn man in der Kirche aktiv ist. Die beiden wissen, dass mir viel an ihnen liegt und dass ich nie aufgeben werde. Wir, die wir das melchisedekische Priestertum tragen, haben ständig die Gelegenheit, unsere Berufung groß zu machen. Wir sind die Hirten, die über Israel wachen. Die hungrigen Schafe blicken auf und wollen mit dem Brot des Lebens genährt werden. Vor vielen Jahren durfte ich eines Abends zu Halloween jemandem beistehen, der vorübergehend den Weg verloren hatte und einer helfenden Hand bedurfte, um zurückzukehren. Ich war nach Büroschluss in Salt Lake City unterwegs nach Hause und ich hatte es meiner Frau überlassen, die Halloween-Besucher abzufertigen. Ich hatte Schuldgefühle. Als ich am St. Mark's Krankenhaus vorbeikam, fiel mir ein, dass dort ja Max lag, mit dem ich früher zu tun gehabt hatte. Ich kannte ihn seit Jahren und wir hatten festgestellt, dass wir in derselben Gemeinde aufgewachsen waren, allerdings nicht zur gleichen Zeit. Als ich zur Welt kam, waren Max und seine Eltern bereits weggezogen. An jenem Abend zu Halloween also stellte ich mein Auto ab und ging ins Krankenhaus. Ich fragte an der Rezeption nach seiner Zimmernummer und man sagte mir dort, dass Max dem Krankenhaus auf die Frage nach seiner Religion eine andere Kirche als die unsere genannt hatte. Ich ging in Max' Zimmer und begrüßte ihn. Ich sagte ihm, es sei schön, dass wir Freunde seien und dass mir wirklich an ihm liegt. Ich sprach über seine Laufbahn bei der Bank und als Dirigent eines Orchesters. Es stellte sich heraus, dass er an etwas, was ihm jemand gesagt hatte, Anstoß genommen und deswegen beschlossen hatte, eine andere Kirche zu besuchen. Ich sagte zu ihm, Max, du bist Hohepriester, ich möchte dir heute einen Segen geben. Er war einverstanden und ich gab ihm einen Segen. Danach teilte er mir mit, dass seine Frau Alice ebenfalls schwer krank war und auf derselben Station lag. Ich bat Max, doch mitzugehen und ihr mit mir gemeinsam einen Segen zu geben. Er salbte seine Frau. Als ich die Salbung siegelte, mit Max zusammen, fiel manche Träne und wir umarmten einander. Als ich das Krankenhaus wieder verließ, schaute ich noch einmal bei der Rezeption vorbei und sorgte dafür, dass die Unterlagen geändert wurden. Die Religionszugehörigkeit sollte auf Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, geändert werden. Ich wartete und sah zu, bis das schließlich geändert wurde. Meine Freunde Max und Alice sind jetzt beide schon auf der anderen Seite des Schleiers. Doch in ihren letzten Lebensjahren waren sie glücklich und in der Kirche aktiv und erfreuten sich der Segnungen, die mit einem Zeugnis vom Evangelium und dem Besuch der Versammlung einhergehen. Brüder, unsere Aufgabe ist es, denen die Hand zu reichen, die aus welchem Grund auch immer unserer Hilfe bedürfen. Das lässt sich auch schaffen. Da wir im Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Aber wir müssen uns bemühen. Aus dem Bühnenstück Shenandoah stammt dieser inspirierende Satz: Wenn wir es nicht versuchen, dann tun wir nichts. Und wenn wir nichts tun, wozu sind wir dann da? Wir haben die Pflicht, so zu leben, dass wir, wenn wir darum gebeten werden, einen Priestertumssegen zu geben oder sonst wie Hilfe zu leisten, dies auch würdig tun können. Es stimmt schon. Den Folgen seines Einflusses kann niemand entrinnen. Wir müssen sicherstellen, dass unser Einfluss stets positiv und erbaulich ist. Sind unsere Hände sauber? Ist unser Herz rein? Wenn wir mit Hilfe der Geschichtsbücher in die Vergangenheit zurückblicken, können wir vom sterbenden König Darius eine Lektion in Bezug auf Würdigkeit lernen. Darius war mit einem Ritual als rechtmäßiger König von Ägypten anerkannt worden. Sein Rivale Alexander der Große war zum rechtmäßigen Sohn Amons ausgerufen worden. Auch er war Pharao. Alexander, der den geschlagenen Darius vorfand, sterbend, legte ihm zur Heilung die Hände auf und gebot ihm, sich zu erheben und sein Königtum wieder an sich zu nehmen. Er schloss mit den Worten: Ich schwöre dir, Darius, bei allen Göttern, dass ich dies wahrhaftig und ohne falsch tue. Darius erwiderte mit einem sanften Tadel: Alexander, mein Junge, meinst du, du könntest den Himmel mit diesen deinen Händen berühren? Still und leise kann der Ruf der Pflicht an uns Priestertumsträger bei der Erfüllung unserer Aufgaben ergehen. Präsident George Albert Smith, dieser bescheidene und doch so tüchtige Führer, der 8. Präsident der Kirche, hat einmal gesagt: Ihre Pflicht besteht zunächst darin, zu erfahren, was der Herr will, und dann ihre Berufung vor ihren Mitmenschen mit der Macht und Kraft ihres heiligen Priestertums so groß zu machen, dass die Leute ihnen gern folgen. Was heißt es, eine Berufung groß zu machen? Es bedeutet, dass man die Aufgaben erfüllt, die zu der Berufung gehören. Brüder, durch Tun und nicht nur durch Träumen werden Menschen gesegnet und geführt und werden Menschenseelen errettet. Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach. Sonst betrügt ihr euch selbst, sagt Jakobus. Mögen wir, die wir heute Abend in dieser Priestertumsversammlung beisammen sind, uns erneut anstrengen, um die Führung des Herrn in unserem Leben zu verdienen. Draußen im Land gibt es so viele, die um Hilfe flehen und beten. Es gibt Mutlose, die zurückkehren möchten und doch nicht wissen, wo sie beginnen sollen. Ich finde, der folgende Ausspruch stimmt. Gottes reichster Segen strömt immer aus der Hand derer, die ihm hier unten dienen. Lassen Sie uns hilfsbereite Hände haben, reine Hände und ein williges Herz, damit wir dabei mithelfen können, dass andere Menschen das empfangen, was der himmlische Vater ihnen geben möchte. Ich schließe mit einem Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte einmal einen lieben Freund, der wohl mehr Schwierigkeiten und Enttäuschungen im Leben erfuhr, als er ertragen konnte. Schließlich lag er todkrank im Krankenhaus. Ich wusste nicht, dass er dort war. Meine Frau und ich besuchten dieses Krankenhaus, um jemand anders zu besuchen, der sehr krank war. Als wir aus dem Gebäude kamen und zum Parkplatz gingen, wo unser Auto stand, hatte ich den deutlichen Eindruck, ich solle umkehren und mich erkundigen, ob mein Freund Hiram vielleicht als Patient hier sei. An der Rezeption wurde mir bestätigt, dass Hiram tatsächlich hier im Krankenhaus lag. Und zwar schon seit Wochen. Wir gingen zu seinem Zimmer, klopften an und öffneten die Tür. Auf das, was wir dann sahen, waren wir nicht gefasst. Überall hingen ganze Sträuße von Luftballons. An der Wand hing ein großes Schild, auf dem herzlichen Glückwunsch Fati stand, zum Geburtstag. Hiram saß in seinem Krankenbett und seine Familie war bei ihm. Als er uns sah, sagte er, Bruder Monson, wie um alles in der Welt haben Sie denn erfahren, dass ich heute Geburtstag habe? Ich lächelte und ließ die Frage offen. Diejenigen im Zimmer, die das melchisedekische Priestertum trugen, umringten ihren Vater, Großvater, meinen Freund, der todkrank war, wie ich bereits sagte, und er empfing einen Priestertumssegen. Wir lächelten dann, dankbar, unter Tränen. Wir umarmten einander. Und ich lehnte mich zu Hiram hinüber und sagte leise, denk an die Worte des Herrn, denn sie werden dich stützen. Er hat verheißen, dir, Hiram, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Die Zeit vergeht. Die Pflicht hält Schritt. Sie bleibt bestehen und vergeht nicht. Katastrophale Konflikte kommen und gehen. Doch der Kampf um die Seele der Menschen tobt unvermindert weiter. Einem Schlachtruf gleich ergeht das Wort des Herrn an Sie und an mich, an die Träger des Priestertums überall. Ich stimme mit ein. Darum, lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist. Brüder, lernen wir unsere Pflicht. Bleiben wir stets würdig für diese Aufgaben und treten wir bei der Erfüllung unserer Pflicht in die Fußstapfen des Meisters. Als nämlich der Ruf der Pflicht an ihn erging, sagte er, Vater, dein Wille geschehe, und die Herrlichkeit sei dein immer da. Mögen wir ebenso handeln. Darum bitte ich demütig, im Namen Jesu Christi, des Herrn. Amen. Brüder, wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9:30 bis 10 Uhr ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus Brigham City für die schöne Musik heute Abend. Präsident Gordon B. Hinckley, unser geliebter Prophet, ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach Präsident Hinckleys Worten singt der Chor das Lied Für gütges Licht. Das Schlussgebet spricht dann Elder W. Craigswick von den 70ern. Präsident Hinckley.